Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Nachmittag, danken dir für den Bruder, den du uns gesandt hast, und wir möchten von dir unterwiesen werden, was die Dinge betrifft über den Islam und wie wir mit Moslems auch umgehen sollen, mit diesen vielen Menschen, die du auch in unser Land gebracht hast, aus welchen Gründen auch immer. Und Herr Jesus, hab du Dank, dass du der Herr dieser Welt bist und dass du auch der Herr über unser Land bist und dass wir Werkzeuge in deiner Hand sein dürfen, gerade auch in diesen Dingen und in dieser Frage. Und nun bitten wir dich für Carsten Polans, dass du ihn segnest und ihm die richtigen Formulierungen und die Weisheit gibst, von dir her über dieses Thema zu reden. Wir danken dir für diesen Nachmittag und all dein gutes Geben. Amen. Bitte.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite aus. Ich freue mich auch hier zu sein. Ist wirklich sehr schön. Ich hatte es so ein bisschen im Internet mir auf den Bildern schon angeschaut und gedacht, das lohnt sich da mal hinzufahren, das kennenzulernen. Und möchte vielleicht ganz kurz, bevor ich in das Thema einsteige, was zu mir erzählen, dass wir ein bisschen Eindruck auch von dem haben, was mich zu dem Thema geführt hat. Warum? Das wurde ich vor allem von meiner Oma oft gefragt. Warum studiert man als Christ Islamwissenschaften? Genau, das war also sehr schwierig, gerade vielleicht für die Generation auch meiner Oma noch zu verstehen, die nicht so ganz vielleicht mit dieser Herausforderung auch groß geworden ist. Liegt dann der Gedanke nahe, will da jemand vielleicht konvertieren. Das ist nicht der Fall. Also ich habe es studiert, um eben viel auch zu vergleichen. Das war so, dass ich bei Neues Leben, bei der Bibelschule in Altenkirchen, im Freizeitheim Zivildienst gemacht habe und das für mich sehr wichtig, sehr prägend war für meinen Glauben dieses Jahr. Und dass ich dann überlegt habe, ich wollte sonst Geschichte und Politik studieren und so in den journalistischen Bereich gehen. Ich würde doch irgendwie was Theologisches gerne machen und auch mein Studium auf dieses Leben mit Gott ausrichten. Und da habe ich dann einige Gespräche gehabt und es gab einige Leute, die haben mir halt sehr konkret gesagt, das wäre doch was, wenn du theologisches Interesse hast, ein journalistisches, ein politisches, dich mit dem Islam zu befassen, zu vergleichen, aber auch mit den politischen Herausforderungen zur Mission zu motivieren. Und das ist im Grunde das, was heute so mein Alltag ausmacht. Ich arbeite an dem Institut für Islamfragen, was die Christine Schirmacher leitet, und übernehme sozusagen Aufträge, Vorträge auch, die sie dann zeitlich nicht mehr wahrnehmen kann, weil sie auch sehr viel, und da sind wir Gott auch sehr dankbar für, im politischen Bereich sehr viele offene Türen erlebt, bis hinein in Parteigremien oder Stiftungen von Parteien, Fraktionen, wo es eben um Islam-Themen geht. Und so habe ich ein bisschen mehr den Schwerpunkt Kirche, Gemeinde, einfach auch dort über den Islam zu informieren, einen Vergleich darzubieten, aber auch zu motivieren, auf diese Menschen zuzugehen. Nebenher oder als sozusagen 50% dieser Arbeit, 50% promoviere ich noch zu einem Thema des politischen Islams. Ja, komme aus Bonn, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, das noch zu erwähnen, dass man auch weiß, wo ich herkomme. Manche sagten mir schon, ich hätte ein bisschen rheinländischen Dialekt mitgebracht. Also das liegt wohl daran, studiere in Bonn seit 6 Jahren und komme aus der Region von Düsseldorf. Das ist eine gute Karikatur, finde ich, zum Einstieg zu diesem Thema, weil sie auf 2 ganz wichtige Punkte aufmerksam macht. Hier steht der Pfarrer, so sagen wir mal, als Vertreter der Christenheit und er öffnet seine Tür für diese kleine türkische Familie. Und diese türkische Familie mag jetzt irgendwie in irgendeiner Weise Hilfe brauchen, vielleicht bei dem ersten Einleben, Kontakte knüpfen, möglicherweise durch wirtschaftliche Not im eigenen Land durch politische Verfolgung oder andere Gründe nach Deutschland gekommen und sie suchen Anschluss, suchen Hilfe und der Pfarrer steht dort und ja, dann berufen sie sich auf diese Bibelstelle und der Pfarrer sagt, ja, wissen Sie, 2000 Jahre ist das jetzt her, altes Buch, muss man aus dem Kontext der Zeit verstehen. Und da wird deutlich, zwei Punkte, die hier eigentlich sehr gut illustriert werden, Muslime fragen direkt oder indirekt uns als Christen, ob wir unseren Glauben überhaupt wirklich noch ernst nehmen. Wie ernst nehmt ihr euren Glauben? Glaubt ihr noch, dass Gott sich wirklich mitgeteilt hat, dass Gott sich offenbart hat in der Bibel? Oder habt ihr diesen Glauben aufgegeben? Und wenn ihr es glaubt, und wenn ihr euch eben auch Pfarrer oder Pastor oder überhaupt auch nur Christ nennt, dann ist die Frage, praktiziert ihr auch das, was in eurem Buch sozusagen steht? Also die Frage, ist der Glaube, den ihr bekennt, auch praktisch erfahrbar? Und dann eben vielleicht auch die indirekte Frage, ist das auch für uns erfahrbar, greifbar? Das heißt, wie begegnet ihr uns, auch als deutsche und doch ja nominell mehrheitlich christliche Gesellschaft, wie geht ihr mit euren ausländischen Mitmenschen um, mit euren Gästen sozusagen, mit den Fremden in eurem Land? Und ich werde sicherlich heute nicht, keine Sorge, dass ich werde auch einige Schwierigkeiten und Probleme, die es natürlich auch da gibt, ganz offen beim Namen nennen. Aber das ist erstmal die Herausforderung für uns zu sehen, Gott betont vom Alten ins Neue Testament hinein die Liebe zum Fremden. Das ist Gott wichtig. Schon in den Mosebüchern heißt es immer wieder, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst und wir sollen den Fremden lieben wie uns selbst. Also die Liebe zum Fremden, auch zum Ausländer, ist etwas, was Gott will von denen, die an ihn glauben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich auch viel, wenn ich in Gemeinden rumkomme oder auch mit Christen über dieses Thema spreche, leider muss ich sagen, auch viele rechte Parolen höre, also fast eine Parolen, die dem rechten Spektrum fast schon zuordnen wären und einen Ton, der sehr stark nach Ausländerfeindlichkeit riecht. Und ich denke, da liegt erstmal eine Herausforderung bei allen sachlichen Problemen, die wir auch sachlich ansprechen müssen. Wie ist unsere persönliche Beziehung zu diesen Menschen? Und wie treten wir ihnen gegenüber, da wo es Begegnungen in unserem Alltag gibt? Das hier ist eine Karte, die ist jetzt schon, glaube ich, ja, vielleicht sogar 8 bis 10 Jahre alt. Aber ich habe sie trotzdem genommen, weil ich keine andere gefunden habe, die das so auf einen Blick gut darstellt, wie die Anteile, muslimischen Anteile in einzelnen Regionen der Welt sind. In Deutschland sind es natürlich mittlerweile sehr viel mehr. Man geht von 4,3 Millionen mittlerweile aus. In Großbritannien werden es auch weit über 2 Millionen, 2,5 Millionen sein und in Frankreich natürlich auch entsprechend angewachsen. Aber es zeigt gut, es gibt diesen Schwerpunkt natürlich im Ursprungsgebiet des Islams, also im Mittleren und Nahen Osten. Auf der arabischen Halbinsel ist ja der Islam entstanden. Die beiden heiligsten Städte Mekka und Medina liegen ja im heutigen Saudi-Arabien. Und dann haben wir eben den asiatischen Bereich, südostasiatischen Bereich, wo eine starke Präsenz von Muslimen ist, und Nordafrika. Diese grünen Flächen sind 90-100% Muslime. Also da sehen wir, und das sind oft 98, 99% oder mehr, diese Länder sind wirklich dominiert. Heißt natürlich nicht, dass jeder auch in dem Land seinen Glauben ganz ernst nimmt, aber dort herrscht absolut, also was die Religion angeht, ist das eine klare Vorherrschaft des Islams. Das ist wichtig, um so ein bisschen auch den Kontext zu verstehen, warum viele Menschen sich heute Sorgen machen, warum es gewisse Ängste gibt, weil man eben bestimmte Terrorakte, bestimmte Gewalt im Namen eben dieses Islams beobachtet, in den Zeitungen, Zeitschriften, im Fernsehen ständig nachlesen, nachhören kann. Und dann eben der Gedanke, diese Muslime nun nehmen mehr und mehr zu in unserem Land. Und wenn man, gibt es die schönen Rechnungen, wenn man so und so viel Jahrzehnte vorausblickt, dann werden sie eben in der Mehrheit sein, möglicherweise den Kanzler bestimmen und entsprechend Parteien gründen und die Politik dominieren. Und dann kommen diese Ängste auf und diese Sorgen. Und dann daraus erwachsen dann oft eben auch solche Parolen, von denen ich anfangs gesprochen hatte. Das ist also so ein bisschen der Hintergrund, Ausbreitung des Islams. Ich möchte ganz kurz auf die Wurzeln des Islams eingehen, bevor wir dann Schwerpunkt auf den Vergleich legen. Mohammed ist die zentrale Figur im Islam. Er gilt sozusagen als der Stifter. Er ist für Muslime der letzte Prophet, der abschließende Prophet. Also Muslime erkennen in der Regel, also von ihrer Schrift her müssen sie das auch, erkennen an, dass auch Juden und Christen ein Buch von Gott, eine Schrift erhalten haben. Sie sind sogenannte Buchbesitzer. Aber Mohammed sah sich als der abschließende Prophet, als der letzte. Er bringt die letzte gültige Botschaft, die auch in allem, wo sie den vorherigen Botschaften widerspricht, diese korrigiert. Also das ist ganz wichtig. Der letzte Prophet, wir erkennen ja eure Propheten an, heißt es dann oft, aber es ist auch der absolute Maßstab. Das heißt, alles, was Mohammed im Koran niedergeschrieben hat oder hat niederschreiben lassen, das ist dann auch der Maßstab für die Bewertung dessen, was vorher war. Und da werden wir gleich drüber sprechen, was da dann alles eben auch aus der Bibel, aus dem jüdischen und christlichen Glauben abgelehnt wird. Mohammed ist 571 in Mekka geboren, heutiges Saudi-Arabien, wie gesagt, und ist dort vor allem bei seinem Onkel aufgewachsen. Der hat früh seine Eltern eben verloren, das heißt, ist als Waise aufgewachsen, und er hatte ein... Ganz kurze Frage, ich habe hier kein Bild. Ist das noch umstellbar? Oder?
Da ist wahrscheinlich der Bildschirm schon angegangen. Das ist
sonst muss ich so...
Nee, das ist beschuldigt. Du redest weiter und ich versuche
das zu machen. Okay, also entscheidend ist bei der Biografie Mohammeds zu berücksichtigen, weil... Ne? Jetzt ist... Okay, ich mach so weiter. Mohammed hat dann Khadija geheiratet. Das ist seine erste Frau gewesen und die war Kauffrau. Und während er, also 610, seine erste Offenbarung sozusagen bekommen hat, da hatte er erstmal den Eindruck, besessen zu sein. Es gab damals in diesem altarabischen Umfeld sogenannte Dichter, die oft als besessen wahrgenommen wurden oder als besessen galten. Und Mohammed hat bei den Zwangszuständen, die er erlebt hat, 610 in dieser etwas hügeligen, in diesem hügeligen Umland Mekkas, wo er sich häufig zurückgezogen hat, hat er gedacht, er wäre besessen. Und diese erste Frau, Khadija, die hat ihn dann darin bestärkt und ihm eigentlich zugeredet und gesagt, er wird von Gott diese Botschaft bekommen haben, er sollte daran festhalten, daran glauben und sollte das entsprechend auch verbreiten, weitergeben. Also es war hier seine Frau, die ihn darin bestärkt hat, unter anderem. Und Mohammed hat es dann später also tatsächlich als sein Berufungserlebnis beschrieben und hat weitere sogenannte Offenbarungen mit der Zeit bekommen. Also es ist ein Prozess von 22 Jahren eigentlich, indem er immer wieder bestimmte Verse geoffenbart bekommen haben soll. Erstmal, und das ist wichtig für das politische Verständnis der heutigen Herausforderung, hat Mohammed in Verfolgung gelebt. Das heißt, er hat eine Botschaft gebracht, die im Widerspruch zu dem stand, was in seiner Kultur sozusagen gang und gäbe war. Er hat Widerstand ausgelöst, weil er dazu aufrief, sich dem einen allmächtigen Schöpfer und Richtergott zu unterwerfen. Er ist in einem Umfeld aufgewachsen damals, arabische Halbinsel, wo viele Gottheiten und Götter und Götzen verehrt wurden. Es gab lokale Kultstätten und ein Grund für den starken Widerstand am Anfang gegen Mohammed war eben unter anderem, dass man dort dann natürlich keinen Handel mehr treiben konnte, wenn all diese Gottheiten, wie es Mohammed dann im Koran darlegt, keine Macht haben. Und man sich nur diesem einen Gott unterwerfen soll, der über all diesen Göttern steht, dann, jetzt ist Ruhezustand. Ich muss schneller klicken wahrscheinlich. Ja. Okay, ich warte mal, bis er drin ist und dann fahre ich neu hoch. Ja, er hat dann also Widerstand erlebt, weil eben die Menschen damals einer polytheistischen Religion gefolgt sind, die stark auch animistische Züge getragen hat. Und Mohammed hat eben zunächst vor allem dazu aufgerufen, sich diesem Gott zu unterwerfen. Und das Interessante ist, dieses Wissen um den einen Gott würden wir aus christlicher oder auch christlich-jüdischer Perspektive sagen. Ich tue mal hier den... Wo ist der Netzstecker? Ah, hier, okay. Technik. Wir würden aus jüdisch-christlicher Sicht natürlich auch sagen, dass Mohammed dieses Wissen eben von den jüdischen und christlichen Gruppierungen bekommen hat, mit denen er in Kontakt gekommen ist in dieser Zeit. Es gab nämlich verschiedene jüdische Stämme, die in seinem Umfeld lebten und auch einige christliche Gruppierungen, aber eher mit sektiererischen Lehren. Das kann man auch daran sehen, an einzelnen Darstellungen christlicher Lehren, wie sie im Koran erscheinen, dass einfach da viele Missverständnisse sind, gerade was die Dreieinigkeit zum Beispiel angeht, ging Mohammed davon aus, dass es um eine ja fast körperlich sexuelle Gemeinschaft von Gott, dem Vater mit Gottes Mutter Maria ging und dann eben als Dritter sozusagen in der Dreieinigkeit Jesus als der Sohn Gottes. Und diese Gottessohnschaft verwirft der Koran natürlich in schärfsten Worten. Wobei er auch die geistliche Gottessohnschaft, also das geistliche Konzept einer Vaterschaft Gottes, verwirft. Ja, das also zu der Entstehung erstmal. Mohammed wird verfolgt. Und das ist ganz wichtig. In dieser Phase wirbt Mohammed um die Anerkennung von Juden und Christen. Er bemüht sich um Anschluss sozusagen an die vorangegangenen Religionen. Und er sucht die Nähe. Das ist ganz wichtig, wenn heute im Dialog einzelne Verse zitiert werden über die christliche Demut, über den Glauben der Christen und dass man sie fragen sollte, wenn man uneins ist über bestimmte Stellen, dass sie ja auch schon eine Schrift erhalten haben, dann ist das aus dieser frühen mekkanischen Zeit Mohammeds, wo er eben die Annäherung gesucht hat. 622 kommt es aber zum Auszug, zur Auswanderung der Hidschra nach Medina. Und das ist der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Und hier kommt es zu einer Wende im Mohammeds Leben. Denn er ist erstmal Schiedsrichter zwischen verfeindeten Stämmen in Medina. Und später ist er deren Oberhaupt. Das heißt, hier wird in der damaligen Stammesgesellschaft tritt Mohammed auf mit seiner religiösen Botschaft und bildet jetzt eine neue Gemeinschaft, ähnlich wie ein Stamm, aber stammübergreifend und definiert durch den Glauben, definiert durch den muslimischen Glauben an diesen einen Gott, von dem Mohammed im Koran spricht. Und das ist wichtig jetzt zu sehen. Mohammed bleibt also nicht bloß religiöser Prediger, sondern er wird jetzt in Medina Feldherr, Politiker, Gesetzgeber und Richter. Und das ist der Grund dafür, dass die medinensischen Verse, also die Verse aus der Zeit in Medina, sehr viel politischer sind, sehr viel stärker diesseits orientiert. Das heißt, hier geht es weniger um das angedrohte Gericht, von Mohammed angedrohte Gericht, weniger um das Gebet und um diese rituellen Pflichten, sondern stark auch ums Eherecht, ums Erbrecht, ums Zeugenrecht, um den Krieg mit den jüdischen Stämmen, mit denen sich Mohammed anlegt, in Medina oder auch mit den Auseinandersetzungen gegen die alten Stammesgenossen in Mekka. Also dieser Unterschied zwischen Mekka und Medina, den muss man im Kopf haben, wenn man verstehen will, warum der Koran ganz unterschiedlich über Christen und Juden oder auch überhaupt über die Ungläubigen spricht. Es heißt zum Beispiel in Mekka noch, es gibt keinen Zwang in der Religion. Aus der späteren Zeit Mohammeds weiß man, dass es durchaus diesen Zwang gab und dass einer, der den Islam verlassen hat, nachdem er ihn einmal angenommen hat oder in ihn hineingeboren worden ist, keine Freiheit hatte, ihn zu verlassen oder hat. Und das ist ja ein großes Problem der Christenverfolgung in islamischen Ländern heute, dass es aus muslimischer Perspektive dem Muslim nicht erlaubt ist, die Religion, den Glauben zu wechseln. Und das bitte einfach so im Hinterkopf behalten. Mekka und Medina, zwei ganz unterschiedliche Phasen im Leben Mohammeds. 632 stirbt Mohammed in Medina, ohne einen männlichen Nachfolger zu hinterlassen. Er hatte hatte Söhne, aber die hat er mit seiner Frau Khadija, der ersten, verloren, mit seinen weiteren Frauen. Er hatte ja um die 10 bis 11, man ist sich nicht so ganz sicher, oder noch mehr. Er hat keine Söhne hinterlassen und deshalb war die Frage der Nachfolge ungeklärt. Und das ist bis heute ein Grund der Auseinandersetzung zum Beispiel zwischen Schiiten und Sunniten. Weil die Schiiten davon ausgehen, dass erst der vierte Nachfolger, Ali, der Rechtmäßige war, und die Sunniten erkennen alle vier, die nach Mohammed die muslimische Gemeinde angeführt haben, an. Und das ist der Hauptgrund oder der Ursprung dieser Trennung zwischen Sunniten und Schiiten. Ja, Mohammeds Feststellung war erstmal: Gott ist ein einziger, eure Götter, also die seiner Landsleute, er hat sich ja vor allem an seine polytheistischen Stammesgenossen gewandt, eure Götter sind machtlos, Gott ist der allmächtige Schöpfer und Gott schützt und versorgt die Untergebenen, nichts anderes als die Muslime, also die, die sich ihm unterwerfen. Islam ist Unterwerfung, Salam ist Frieden, aber Islam ist Unterwerfung, das wird dann häufig schon mal auch durcheinander gebracht. Gott richtet euch am jüngsten Tag, auch ganz wichtig, die Feststellung eben, dass es einen Tag des Gerichts gibt, auch das war prägend für die frühe Verkündigung Mohammeds. Aufgrund dieser Feststellung fordert er auf, unterwerft euch Gott, also der Aufruf zum Islam, allein und folgt mir. Interessant, wer dem Gesandten gehorcht, also Mohammed, wer mir gehorcht, hat er gesagt, der gehorcht Gott. Es ist ganz interessant, weil auf der anderen Seite er immer wieder betont hat und der Koran das immer wieder deutlich macht, Mohammed ist nur ein Mensch, keinerlei göttliche Züge, keinerlei Vergleichbarkeit mit Gott. Aber in den Kriegen, die er geführt hat, in den verschiedenen Anweisungen, die er gegeben hat, hat er im Grunde den Gehorsam ihm gegenüber gleichgesetzt mit dem Gehorsam gegenüber Gott. Nehmt das Schicksal an und seid stets dankbar, also eine gewisse Schicksalsergebenheit wird auch in vielen Versen deutlich. Hängt euer Herz und Vertrauen nicht an dieses Leben. Der Koran ist antimaterialistisch, könnte man sagen. Also es gibt durchaus Passagen im Koran, wo man so ein bisschen an das Gleichnis vom reichen Kornbauern erinnert wird, unter anderem. Also die Warnung davor, auf Dinge zu setzen, die ich heute in der Hand habe, greifbar habe, das ist auch sehr prägend. Gebt den Armen, Sklaven, Schuldnern, also der soziale Aspekt seiner Botschaft. Verrichtet das rituelle Gebet, auch ganz zentral in der frühen Verkündigung. Und dann mal kurz zusammengefasst, meidet Schlechte, sammelt gute Werke. Also Mohammed ist davon ausgegangen, der Koran beschreibt das ausführlich, dass das Gericht mit einer Waage sozusagen vonstatten geht. Hier sind die guten Werke, dort sind die schlechten Werke und die werden gegeneinander abgewogen. Und dann wird der Mensch entsprechend diesem Verhältnis gerichtet, bestraft oder belohnt. Und deshalb gibt es nur eine Hoffnung auf Gottes Gnade. Also es ist ein Hoffen, keine Gewissheit. Ist ja auch verständlich, in einer gesetzlichen Religion, in der die Guten gegen die Schlechten abgewogen werden, kann es nur diese vage Hoffnung geben, dass Gott sozusagen seine Gnade obendrauf gibt, dass Gott gnädig ist und vergibt, aber es gibt keine Gewissheit. Ja, die fünf Säulen sind zentral für den muslimischen Alltagsglauben. Das erste ist sozusagen die islamische Bekehrung, könnte man sagen. Wenn heute, und es passiert ja leider nicht in geringen Zahlen, in Deutschland auch ein jemand zum Islam konvertiert, dann gibt es auch Videos en masse, auch auf YouTube, man versucht das also auch zu vermarkten, dann geht es hier um dieses Bekenntnis. Dann legt dieser Mensch vor entsprechenden islamisch legitimierten Zeugen dieses Bekenntnis ab an Gott eben, dass es nur diesen Gott gebe und dass Mohammed sein Prophet sei. Das muss er bezeugen mit der entsprechenden Absicht. Dann das Gebet als zweite Säule 5-mal täglich Richtung Mekka. Am Anfang war es Jerusalem. Im Zuge der Auseinandersetzung mit den Juden hat Mohammed sogenannte neue Offenbarung, eine bessere Offenbarung bekommen, die dann eben die Gebetsrichtung Mekka festgelegt hat. Und dort ist genau festgeschrieben, wie der Muslim sich zu verneigen hat, welche Koranverse oder Passagen er zitieren muss, eigentlich auf Arabisch. Deshalb müssen auch eigentlich zumindest so rudimentäre Elemente des Arabischen, muss jeder Muslim versuchen zu erlernen. Und die werden dann im Gebet zitiert. Also es ist ein rituelles Gebet, und dieses rituelle Gebet in Gemeinschaft ist weitaus wertvoller im Sinne der Waage als das Gebet, was ich persönlich oder frei in meinem Kämmerlein sozusagen spreche. Auch ein schon interessanter Unterschied zur Lehre Jesu. Also das öffentliche Gebet, das demonstrierte Gebet und das Ritual des Gebets ist wichtiger, wertvoller bei der Abrechnung sozusagen am jüngsten Tag als das Freigesprochene und Persönliche. Die Almosen sind die dritte Säule, die soll jeder geben für allerlei Hilfsbedürftige. Ich habe hier einige Beispiele aufgezählt. Dann das Fasten, das erleben wir jetzt demnächst wieder. Ich glaube, in 2 Wochen oder so wird das starten, der Ramadan, der Fastenmonat, der islamische. Dort wird von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, vom Ideal her gesehen, gefastet. Und dann meist feierlich in den Familien, in den islamischen Gemeinschaften oder auch in den Moscheen das Fasten gebrochen. Und das ist also auch ein großes gemeinschaftliches Element in dieser islamischen Glaubenspraxis. Und dann gibt's die Pilgerfahrt, Hajj auf Arabisch, die geht Richtung Mekka. Dort steht die Kaaba, ein vorislamisches Heiligtum, wohlgemerkt. Also ein Heiligtum, was schon damals von den arabischen Polytheisten benutzt worden ist. Und Mohammed hat es sozusagen islamisiert. Und im Koran heißt es, dann wird beschrieben und in der Überlieferung, dass letztlich Abraham es errichtet oder erneuert haben soll. Und das ist natürlich auch klar, der Islam versucht natürlich, oder Mohammed hat versucht, seine Botschaft als die ursprüngliche, als die natürliche Urreligion darzustellen. Und deshalb war auch die Kaaba dann kein Heiligtum des Götzendienstes, sondern ein urislamisches Heiligtum, was man nur wieder reinigen muss von den götzendienerischen Praktiken. Der Islam ist allerdings vielfältig, das sollten wir uns immer wieder auch dessen sollten wir uns immer wieder erinnern, weil auch da natürlich immer die Gefahr ist, so wie Christen manchmal pauschalisiert behandelt werden oder vielleicht auch die Evangelikalen oder verschiedenste Gruppen in der Gesellschaft, so ist es auch bei Muslimen. Man geht oft davon aus, auch bei so einem Vortrag, wie ich ihn heute halte, heute erfahre ich, was ein Muslim denkt oder wie der Islam ist. Ich kann natürlich Grundzüge, Wurzeln und große Gemeinsamkeiten aufzeigen, aber es gibt auch im Islam natürlich eine ziemliche Vielfalt an Abspaltungen, an Kleinstgruppierungen und Strömungen, gerade unter den Schiiten, aber auch unter den Sunniten. Das einfach nochmal bitte bedenken, auch wenn man in der Zeitung manches liest, auch wir Christen sollten da vorsichtig sein und immer wieder auch differenzieren und schauen, mit welchem islamischen Verständnis haben wir es hier gerade zu tun. Das ist die politische Herausforderung. Ich werde jetzt versuchen, nachdem ich so ein bisschen die Ursprünge und das Wesen des Islams versucht habe, deutlich zu machen, diese Herausforderung in ihren verschiedenen Dimensionen darzustellen. Warum fordert der Islam uns gerade in Europa, auch in Deutschland heraus und gerade uns Christen? Das ist die politische Herausforderung. Eine Menschenrechtserklärung in Kairo verabschiedet 1990 von, heute gehören dieser Organisation 57 Staaten an, damals mögen es vielleicht noch 54 gewesen sein. Aber wichtig ist, diese islamischen Staaten haben solch ein Menschenrechtsverständnis. Zumindest die politische Elite in diesem Land, die politisch bestimmenden Gruppen. Und das ist wert, dass man genauer hinschaut. Denn es ist heute oft, ähnlich wie bei anderen Begriffen in der Diskussion, einfach nur, ja, wir haben auch Menschenrechte. Oder wir sind auch für Menschenrechte oder wir sind auch für Toleranz oder für Glaubensfreiheit. Und dann ist es wichtig, dass wir kritisch lesen, genau hinschauen und dass wir vor allem die Bedeutung einzelner Begriffe definieren. Für uns selbst, in unserem eigenen Glauben, in unserer eigenen Gesellschaft, aber auch in dem Miteinander im Gespräch mit Menschen anderen Glaubens, anderer Weltanschauung. Alle Menschen sind gleich an Würde, heißt es hier, Pflichten und Verantwortung. Also schon interessant, alle Menschen sind gleich an Würde und dann kommt schon Pflichten, wird mit aufgenommen. Erscheint ja in dieser Form nicht in der UNO-Erklärung der Menschenrechte. Und es heißt auch am Anfang, dass die Menschen vereint sind durch die Unterwerfung unter Gott. Wir sehen hier schon, das ist schon von vornherein ein islamischer Ausgangspunkt für Menschenrechte. Menschen sind eigentlich, heißt es hier, Muslime, sind eigentlich alle solche, die sich Gott unterwerfen. Und deshalb haben sie nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und das heißt im Konkreten zum Beispiel, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit 2D garantiert wird, aber jeder Staat ist verpflichtet, dieses Recht zu schützen. Es ist verboten, dieses Recht zu verletzen, außer wenn ein von der Scharia vorgeschriebener Grund vorliegt. Die Scharia ist das islamische Recht, was sich herausgebildet hat, vor allem bis zum 10. Jahrhundert, nicht kanonisiert, also nicht irgendwo in einer Buchform zu haben, sondern es ist einfach der Begriff für das, was muslimische Gelehrte aus dem Koran und aus der Überlieferung über Mohammeds Leben als islamisch erlaubt und verboten ableiten. Und das hat aber leider dann eben in den Ländern entsprechende politische Konsequenzen auch. Wo die Scharia nämlich dann Quelle der Gesetzgebung ist, bestimmt sie dann auch das ausgeübte, praktizierte Recht. Und hier heißt es letztlich, wenn die Scharia, also aus muslimischer Sicht das göttliche Gesetz, das Mohammed uns im Koran und den anderen Quellen überliefert hat, wenn das festlegt, dass eben zum Beispiel eine Ehebrecherin, ein Dieb oder sonst wer, eben nicht mehr, ihm nicht mehr die körperliche Unversehrtheit garantiert wird oder auch der seinen Glauben verlässt als Muslim, dann ist das keine Verletzung der Menschenrechte. Und das ist wichtig bei dem Verständnis der Menschenrechte aus islamischer Perspektive zu erkennen. Es ist die Garantie von Menschenrechten unter dem Dach der Scharia, im Rahmen der Scharia, im Rahmen des islamischen Rechts. Wo Gott dem Menschen das Recht auf Leben gibt, aus dieser Perspektive, da muss der Staat es auch garantieren. Aber wenn es entsprechende Regelungen gibt, wo eben jemand dieses Recht abgesprochen wird, dann muss auch der Staat, der sich wirklich islamisch verhält, auch entsprechend handeln. Und dann muss man kein Menschenrecht hier mehr schützen. Das gilt auch zum Beispiel für die Meinungsfreiheit. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, soweit er damit nicht die Grundsätze der Scharia verletzt. Wir haben das bei der Karikatur, bei dem Karikaturenstreit, dem dänischen, gesehen. Karikaturen, die Mohammed kritisch dargestellt haben und schon auch in einer verächtlichen Weise, fallen aus dieser Perspektive nicht unter die Meinungsfreiheit oder unter die Kunstfreiheit, sondern die endet dort, wo die Scharia sozusagen beginnt. Und das heißt, wie es hier auch nochmal deutlich heißt, auch die Informationsfreiheit darf nicht missbraucht werden, die Heiligkeit und Würde der Propheten zu verletzen. Damit ist vor allem natürlich Mohammed gemeint. Oder die moralischen und ethischen Werte auszuhöhlen und die Gesellschaft zu entzweien. Wenn heute Muslime die Todesstrafe für Apostaten, für Abgefallene rechtfertigen wollen gegenüber dem Westen, dann sagen sie einfach, also vor allem einer der einflussreicheren Gelehrten tut das, das ist wie Staatsverrat. Der muslimische Glaube ist die Grundlage unserer Gesellschaft und die Anerkennung Mohammeds ist zentral in dieser Grundlage. Und wenn jetzt einer hingeht und sagt, ich glaube aber nicht mehr an die Prophetenschaft Mohammeds oder an die Offenbarung des Korans oder diese Dinge und macht das sogar öffentlich, behält das nicht für sich, dann verleitet er, verführt er ja andere zum Abfall und dann wird er zu einem Staatsverräter. Und das rechtfertigt die harte Bestrafung. Also das ist wichtig im Sinn zu haben, gerade wenn wir auch verstehen wollen, warum die Situation verfolgter Christen gerade in islamischen Ländern so schwierig ist oder so extrem, gerade für die, die konvertieren wollen. Also das ist die politische Herausforderung. Jetzt gibt es in Deutschland und auch in der europäischen Gesellschaft natürlich viele, die einfache Lösungen fordern und die einfach denken, man könnte Muslimen, die hier leben, jetzt von heute auf morgen verschreiben, diese Vorstellung davon, dass Gott sich offenbart hat, dass es ein über dem Menschen stehendes Gesetz gibt, einfach hinter sich zu lassen, abzulegen. Assimiliert euch. Das hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Ist sicherlich richtig zu sagen, das ist ein großes Problem. Nur das, was man dabei übersieht, ist, dass natürlich, wenn ein Mensch das wirklich glaubt und solch ein Gottesbild hat und die Vorstellung, dass Gott sich in diesem Gesetz offenbart, dann wird er das nicht, weil irgendein Politiker oder irgendeine Partei das so will, von heute auf morgen ablegen. Und hier in diesem Zitat, was diese Organisation zu dieser Menschenrechtserklärung veröffentlicht hat, wird deutlich, warum es eine gewisse Anziehungskraft hat, diese Menschenrechtserklärung oder dieses Verständnis. Sie schreiben hier, striktes Befolgen des Islam und der islamischen Prinzipien und Werte in der Lebensgestaltung vermitteln den höchsten Schutz für die Muslime gegenüber den Gefahren, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Der Islam ist der einzige Weg, der ihnen Stärke, Würde, Wohlstand und eine bessere Zukunft gewährleistet. Der Islam ist die einzige Bürgschaft und Garantie eines authentischen Schutzes für die Umma, die islamische Gemeinde, im Blick auf den tyrannischen Einfluss des Materialismus. Das habe ich deshalb zitiert, weil ich glaube, das leitet gut über zu der geistlichen oder theologischen Herausforderung. Weil hier einfach deutlich wird, der Islam, und das gerade in den letzten 2 Jahrhunderten, der Islamismus, der politische Islam, präsentiert sich als die Zuflucht für Menschen, die es den Materialismus satt haben. Die müde sind von einer materialistischen Weltsicht oder auch über einem materialistisch geprägten Leben, in dem eben nur das Geld, was ich im Portemonnaie habe, zählt oder das Auto, was ich vor der Tür habe oder die Beziehungen, die ich habe oder hatte oder die Partys, die ich feiere, in dem nur das Heute zählt und die Erfahrung und der Spaß. Und da junge Prediger, zum Teil Deutsche, die hier aufgewachsen sind, aber auch Migranten natürlich, die auf der Suche nach einer Zuflucht, nach Heimat sind, nach einer Identität, die konvertieren zum Islam, weil sie sagen, das ist der Schutz, das ist die Zuflucht vor einem Materialismus, der in dieser Gesellschaft um sich greift und der mir keinen Sinn und kein Ziel für mein Leben gibt. Die Zahl ist nicht gering von Leuten, die konvertieren, auch in unserem Land. Also die ist weitaus höher als die Zahl der Muslime, die zum Christentum kommen. Sicherlich wird es von muslimischer Seite auch manchmal übertrieben und man weiß auch nicht, wie lange diese Menschen dann im Islam bleiben. Aber wir müssen das sehen, der Relativismus, der in unserem Land, der moralische Relativismus und der Materialismus, der unsere Gesellschaft in zu großen Teilen prägt, der lässt viele Menschen wieder mehr fragen nach Sinn und Ziel ihres Lebens. Und viele, die ein falsches Verständnis vom christlichen Glauben vermittelt bekommen haben oder auch ein widersprüchliches Leben von Christen erlebt haben, wenden sich dann nicht selten aus Protest auch dem Islam zu. Für Jugendliche ist es zum Teil auch einfach eine Protestkultur, wie man vielleicht früher im Punkschnitt oder so sich dann angelegt hat, dass man jetzt zum Islam konvertiert. Man kann auf jeden Fall damit gegen die Herkunftskultur, vielleicht auch die eigene Familie wirksam protestieren. Und das ist wichtig hier im Sinn zu haben, auch für die muslimischen Migranten, die in unserem Land leben. Sie werten den Islam, vor allem auch den politischen Islam, sofern sie ihn akzeptieren oder ihm folgen, nicht so schnell aufgeben, wenn unsere Gesellschaft und wenn die Menschen, die sie kennen, auch die Christen, nicht eine glaubwürdige, ansprechende Alternative zu diesem Materialismus darbieten. Das ist die, führt uns also zu der nächsten Frage, die theologische oder die geistliche Herausforderung. Also wir haben die politische und es ist gut, wir als Christen können auch die geistliche sehen, Weil ich glaube, wenn ich nur die politische sehen könnte, dann könnte man verzweifeln, dann könnte man auch vor allem kaum Lösungswege sehen und erkennen. Aber wenn wir das geistlich beurteilen, dann müssen wir uns fragen, ja, wie sieht es denn aus, das Gottesbild im Islam im Vergleich zum christlichen? Ist es so, wie es viele Menschen in unserer Gesellschaft zumindest lange, lange Zeit immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt haben, dass wir doch alle an denselben Gott glauben und letztlich alle auf dieselbe Treppe sozusagen gehen, Himmel uns begegnen? Das ist eine weit verbreitete Vorstellung und die knüpft an einigen Gemeinsamkeiten an. Wenn man oberflächlich sich das anschaut, sind das unter anderem eben der Glaube an den Schöpfergott, an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Auch der Koran beschreibt deutlich, dass Gott einfach durch die Kraft seines Wortes schafft, Leben schafft. Ein Gott, der sich in den Schriften offenbart hat, obwohl natürlich jetzt viele, die in unserer Kultur solche Punkte bringen, nicht unbedingt selber vielleicht noch daran glauben, dass Gott sich in der Bibel offenbart hat oder zumindest das sehr stark einschränken und aufweichen. Aber auch da ist eine Gemeinsamkeit, also der Glaube daran, dass Gott sich offenbart hat. Der Glaube an einen allmächtigen Gott, für den nichts unmöglich ist, auch das betonen sowohl der Islam als auch das Christentum, einen allwissenden Gott, dem nichts verborgen bleibt, einen gnädigen Gott, der bereit ist zu vergeben. Auch der Koran spricht davon, Gott ist voller Gnade, er ist bereit zu vergeben, sehr oft im Koran. Jede Sure wird eingeleitet, bis auf die 9., im Namen Gottes des Gnädigen und Barmherzigen. In einem Lokal, wo ich schon mal bin, zum Döneressen, da steht das dann sogar über der Tür oder über der Küche und sowas, stehen dann solche Dinge. Also im Arabisch natürlich. Das ist die Einleitungsformel für die Koransuren im Namen Gottes des Gnädigen und Barmherzigen. Wir kommen gleich auf den Inhalt dieser Gnade. Glauben wir nicht alle an den Wert einer ernsthaften Frömmigkeit? Das wird häufig auch genannt. Das ist so dieses Gutmenschentum, dass die Menschen einfach sagen, ist nicht jede Religion letztlich friedlich und fordert nicht jede Religion letztlich dazu auf, dass wir gutes Leben führen. Das ist häufig auch ein sehr häufiger Grund, der da genannt wird, warum es derselbe Gott sein sollte. Glauben wir nicht alle an den jüngsten Tag, dem Strafe und Belohnung folgen, also das Gericht, die Tatsache, dass Gott die Welt und jeden einzelnen Menschen richten wird? Ich nenne mal einige zentrale Unterschiede und ich fange mit dem Menschenbild an und letztlich mit dem Verständnis der Sünde. In Sure 7, Vers 23 heißt es, sie sagten, Herr, wir haben, indem wir dein Verbot missachteten, gegen uns selber gefrevelt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir dereinst zu denen gehören, die den Schaden haben. Hier ist wichtig, wir haben, auch der Koran beschreibt den Sündenfall, die Sünde Adams, aber es heißt dann, dass Adam sagt, wir haben gegen uns selber gefrevelt, wir haben gegen uns selber Sünde begangen, nicht gegen Gott. Und das liegt darin begründet, dass ein Muslim nicht glaubt, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Es gibt die Schöpfung im Koran, aber nicht die Schöpfung im Bilde Gottes. Der Mensch ist völlig, oder Gott ist völlig unvergleichbar mit den Menschen, völlig transzendent, fern sozusagen jeglicher menschlicher Regungen. Es gibt keine Vergleichbarkeit, betonen muslimische Gelehrte immer wieder. Und deshalb sündigt der Mensch auch nicht gegen Gott, sondern gegen sich selbst. Dazu ein paar Verse aus Psalm 51. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld, betet David dort nach seinem Ehebruch, und reinige mich von meiner Sünde. Gegen dich, gegen Gott allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Und dann heißt sogar, siehe, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und er sehnt sich nach einem neuen Herzen, einem reinen Herzen, einem festen Geist. Und er spricht vom Heil. Also hier schon wichtig, im Menschenbild und im Sündenverständnis sehen wir, da sind die zentralen Unterschiede angelegt. Muslim geht nicht davon aus, dass er gegen Gott sündigt. Es gibt keine Beziehung, es gibt keine Gemeinschaft mit Gott, die hätte gebrochen werden können im Islam. Und deshalb ist die Frage eben, der Sünde, eher eine Frage der Sünden im Islam. Also man häuft Sünden an, aber man ist nicht Sünder. Man ist an sich Hanif, ein Gottsucher, einer, der eigentlich religiös ist und der nur durch Einflüsterungen von außen von diesem Weg abgebracht werden kann. Aber eigentlich ist man ein Gottsucher, ein Hanif. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Die Bibel geht davon aus, dass wir ein verdorbenes Herz haben, weil wir von Gott getrennt sind, von der Quelle des Lebens. Und deshalb Sünder sind vom Wesen her, nicht nur von der einzelnen Tat. Na? Der dritte Vers, den will er nicht zeigen, Römer 6, Vers 23, da heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Auch der Tod wird natürlich im christlichen Glauben ist die Folge der Sünde. Für Muslime bleibt die Frage natürlich offen, warum muss der Mensch dann sterben, wenn die Sünde nicht diesen Bruch, diesen geistlichen Tod auch nach sich zieht. Hier nochmal dieser Vers, den ich eben schon frei zitiert habe. Denen, die dann schwere Waagschalen haben, wird es wohl ergehen. Diejenigen aber, die leichte Waagschalen haben, also leicht, weil wenig gute Werke drin liegen, sind dann ihrer selbst verlustig gegangen. Sie werden ewig in der Hölle weilen. Die Waage also als Symbol. Und das ist eine Vorstellung, das ist interessant, wenn man vielleicht auch darüber nachdenkt, was es mal an Einheitsreligion geben könnte in der Zukunft. Das ist eine Vorstellung, die relativ weit verbreitet ist, dass es da schon irgendwie eine Verantwortung geben mag, aber dass der Mensch einfach gucken muss, dass er gut, dass die guten Werke überwiegen, dass er mehr Gutes tut als Schlechtes. Und das ist etwas, was auch stark im Islam vorkommt, die Waagschalen, die dann abgewogen werden. Dagegen beschreibt Paulus das Evangelium mehr oder die Gnade mehr als Geschenk. Er spricht davon, dass alle gesündigt haben, weil alle dieses verdorbene Herz haben, alle von Gott getrennt, alle haben die Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit Gott verloren und ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Also wir sehen ein vollkommen unterschiedliches Verständnis von Gnade. Das eine ist eine Gnade als Belohnung meiner guten Taten, sozusagen als obendrauf. Das andere, im Fall hier dieses Verses von Paulus im Römerbrief, ist ein Geschenk, es ist unverdient, weil Gott eben sagt an vielen anderen Stellen, es ist dem Menschen nicht möglich, diesen Schaden selber wieder gut zu machen, den er angerichtet hat. Und deshalb wird er gerettet durch Gnade allein, durch die Erlösung in Christus Jesus. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Also da ist dieser Aspekt des Aufnehmens natürlich drin. Ich muss dieses Geschenk natürlich annehmen, um es wirklich auch auszupacken oder ja zu besitzen. Ich kann es auch aus Stolz oder anderen Beweggründen ablehnen. Ein weiterer Unterschied ist die Liebe Gottes und die Wurzeln der Ethik. Gott liebt nicht die Gottlosen, die Ungläubigen, die Frevler, die Stolzen, die Geizigen, die Verschwender und die Verräter. Das sind nur einmal ein paar Beispiele im Koran, wo deutlich wird, diese Menschen liebt Gott nicht. Und wo die Bibel natürlich auch sagen würde, Gott liebt nicht den Stolz. Auch die Bibel spricht deutliches Urteil auch über den Stolz der Menschen. Und wir haben sehr viele Illustrationen, wie das endet, wenn ein Mensch sich in Stolz verfängt. Aber entscheidender Unterschied ist hier, wenn wir die Botschaft vom Kreuz berücksichtigen, dass Gottes Liebe eben auch dem Sünder und gerade dem Sünder gilt. Und Gott, wie es dann später heißt, schon für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hier wird deutlich, wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir, sagt Mohammed, damit auch Gott euch liebt und euch eure Schuld vergibt. Also eine Umzuethik, hat Heiko Krimmer mal gesagt. Ich tue etwas, ich lebe heute so, um nicht bestraft zu werden. Das heißt, die ganze Ethik, die ganze Frage, wie lebe ich heute, ist von der Angst geprägt, für ein anderes Verhalten morgen bestraft zu werden oder in der Ewigkeit. Das nennt man dann sozusagen Umzuethik. Das ist eigentlich ein guter Begriff, den man sich gut merken kann in diesem Kontext. Gott, wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir, damit auch Gott euch liebt, damit er euch liebt als Reaktion. Und ich weiß nicht, warum der letzte Vers immer verschwindet. Ich muss ihn dann so zusammenfassen. Das ist ein Zitat aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das macht sehr gut deutlich, wie das Verständnis der Liebe Gottes in der Bibel ist. Wir kennen das ja, diese Begebenheit, dass der Sohn sein Erbe vorzeitig möchte. Er verprasst dieses Erbe in der Ferne. Er bringt es mit Huren durch. Er feiert Partys ohne Ende. Er will dieses Leben in der Freiheit, Unabhängigkeit von seinem Vater leben. Und er merkt, er kommt eben, letztlich landet er im Schweinetrog. Er merkt, dass er in der Suche nach dieser Freiheit seine Würde eigentlich verloren hat und sein Leben zerstört hat. Und dann kehrt er um und dann beschreibt Jesus den Vater im Himmel eben wie einen Vater, der diesen Sohn mit offenen Armen wieder aufnimmt, der ihm sogar entgegenläuft. Das ist etwas, was im Islam so nicht denkbar ist. Dass Gott sich erstmal, dass er Regungen zeigt, wie Freude über den wiedergefundenen, erretteten, und dass er diesen Menschen einfach nur liebt, weil er wieder da ist, ja, weil es sein Kind ist. Und das ist ein Gedanke, der so im Islam einfach nicht vorkommt, geschweige denn überhaupt die Vorstellung einer Vaterschaft Gottes. Und hier ist ein wichtiger Unterschied. Man könnte eher sagen, die islamische Sicht wird uns dann präsentiert, wenn der ältere Bruder kommt und dieses Fest mitbekommt und sich ärgert, warum diese Freude, warum dieses dicke Festmahl für einen Sohn, der letztlich doch nur sein Leben verspielt hat und das Erbe verprasst hat. Und das kann er nicht verstehen, weil er diese Gerechtigkeitsvorstellung hat, ich bin die ganze Zeit hier gewesen, also muss mein Vater mich doch mehr lieben als mein Bruder. Das ist also diese Waage, diese Vorstellung der Waage. Und er kann die Gnade seines Vaters, die Liebe seines Vaters nicht wirklich nachvollziehen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns nämlich dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Die Identität der Gemeinde noch als ein letzter Unterschied. Was macht die Gemeinschaft der Gläubigen im Islam oder im Christentum eben aus? Im Islam wird es beschrieben in Sure 3, Vers 110, ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist und ihr verbietet, was verwerflich ist. Und natürlich in einem Glauben, gesetzlichen Glauben, den ich ernst nehme, ist es die erste und wichtigste Frage für mich im Alltag, ist das, was ich jetzt tue, erlaubt oder ist das verboten? Deshalb gibt es ein Werk, das ist 30 in 30 Sprachen übersetzt worden, oder 30 Auflagen und alle möglichen Sprachen Europas, aber auch Asiens, Afrikas. Und dieser Gelehrte hat einfach nur darüber geschrieben, was erlaubt ist und was verboten ist im Islam. Und er hat versucht, auf Grundlage des Korans und der Überlieferung darzulegen, was auch im 21. Jahrhundert mit all den Fragen, die Mohammed überhaupt noch nicht kannte, erlaubt und verboten ist. Das heißt, per Analogieschluss den Menschen bis in alle Kleinigkeiten des Alltags darlegen zu können, das ist jetzt von Gott legitimiertes Verhalten und das ist verbotenes Verhalten. Also die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine Gemeinschaft, die gebietet, was recht ist und verbietet, was verwerflich ist. Im Neuen Testament kommt die Vorstellung oder ist zentral für das Verständnis der Gemeinde die Erlösung. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingern, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also der Grund, warum der Einzelne zur Gemeinde gehört und in die Gemeinschaft, ist einzig und allein, dass er Gnade erfahren hat, dass er erlöst worden ist. Ist nicht, zumindest nicht primär, natürlich soll die Gemeinde auch die Maßstäbe, die Werte, das Wesen Gottes mehr und mehr widerspiegeln, aber primär der Grund für die Gemeinschaft ist, dass sie erlöst sind, dass sie errettet sind und dass sie Gnade erfahren haben. Und deshalb finden sich unter ihnen auch Leute, die ein ziemlich übles Leben hinter sich haben, weil eben in dieser Gemeinschaft nicht nach Verdienst gegangen wird. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Christus euch vergeben hat. Das heißt, zugleich ist die Gemeinde ein Ort, an dem Menschen das einander schenken sollen und geben sollen, weitergeben sollen, was sie von Gott bereits empfangen haben. Das ist also mit dieser Vorstellung der Liebe, die ich eben dargestellt habe, eng verbunden. Ja, Martin Luther hat daher, ich komme zur dritten, letzten Herausforderung, also wir hatten die politische, wir hatten die geistlich-theologische und jetzt die ethische Herausforderung. Martin Luther hat den Islam, als er ihn beschrieben hat, als recht deutlich als Züchtigungsroute Gottes beschrieben. Aber er wollte deutlich machen, aus seiner Sicht war die Macht, dann die damalige Macht, als damals der Islam oder islamische Heere vorgedrungen sind, vor die Tore sozusagen Europas, da hat er es beschrieben, dass der Islam Gottes Gericht ist an einer lauen und laschen Christenheit, einer untreu gewordenen Christenheit. Und es haben auch viele, interessanterweise viele Kirchenleiter in den orientalischen Ländern, also wo der Islam sich sehr stark ausgebreitet hat und wo die Christen natürlich auch zum Teil mit entsprechenden Zwangsmaßnahmen, mit Gewalt, aber eben auch umso schneller sehr schnell, weil eben Christen oft nicht ihrem Gott wiederum treu gedient haben und wirklich für ihn auch gelebt haben und ihn bezeugt haben. Und da haben das diese orientalischen Kirchenleiter ähnlich beschrieben, den Islam. Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft gucken, dann muss man deutlich und selbstkritisch auch sagen, auch heute bei dem Vordringen des Islams in Europa, könnte man zu diesem Schluss kommen. In Jesaja 5, Vers 20 wird dieser Relativismus, der unsere Gesellschaft heute stark prägt, schon stark angesprochen. Der führt nämlich letztlich zu dem, was hier beschrieben wird. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Also es heißt, interessanterweise hat Friedrich Nietzsche das, als er über die Bibelkritik sprach, hat er das schon vor Jahrhunderten angedeutet, dass wir da hinkommen werden. Also er hat selber diesen Weg vorgeschlagen und hat dann aber gesagt, wenn wir diesen Weg weitergehen, also jegliche Idee einer transzendenten Offenbarung sozusagen, eines über dem Menschen stehenden Gesetzes, wenn wir den weitergehen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das zu einer Umwertung aller Werte führt. Und das ist das, was wir in unserer Gesellschaft an vielen Punkten erleben. Ich sage nur, ein Stichwort ist Abtreibung, wo genau das passiert, wo es lange Zeit noch Konsens war, zumindest auch kulturell, dass Abtreibung letztlich Mord bedeutet und dass Abtreibung verwerflich, dass Abtreibung böse ist. Heute ist es fast böse, es ist unmöglich fast in der Gesellschaft, das zu thematisieren und deutlich dagegen etwas zu sagen. Das heißt, es hat sich vollkommen gedreht. Das Gute wird böse genannt, das Böse wird gut genannt. Aus Finsternis wird Licht und aus Licht Finsternis gemacht. Und das haben wir in vielen anderen Bereichen ebenso. Und das ist eben die ethische Herausforderung für den doch immer weniger christlich geprägten Westen. So spricht der Herr in Jesaja 30, Vers 15, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Kehrt um, ihr Kinder Israels, zu dem, von welchem ihr sehr abgewichen seid. Also das, wer das beschrieben hat, Islam als Züchtigungsroute oder als Gericht Gottes, der hat häufig verwiesen auf das Alte Testament und auf die Geschichte des Volkes Israel. Wenn Israel es gut ging, haben sie oft Gott vergessen. Das hatten ja schon Mose, Josua oft angekündigt. Und dann haben sie Gottes Recht mit Füßen getreten. Dann riefen die Propheten, wo bleibt das Recht? Das Recht bricht nicht mehr durch. Wer hört noch Gottes Stimme in diesem Volk? Wer richtet sich nach seinen Ordnungen und so weiter? Und dann heißt es eben, dann standen plötzlich Assyrer oder Babylonier vor den Toren der Stadt und dann kam die Angst. Und dann kam das Erschrecken und die Fragen, was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Und dann hat man eben politische Wege gesucht, rein politische Wege, hat versucht, eben andere Verbündete zu bekommen. Und das ist eine interessante Parallele, die man auch heute beobachten kann. Es gibt die Herausforderung durch den Islam und viele Christen versuchen, rein politische Lösungen zu finden und versuchen mit rein menschlichen Mitteln, ohne Gebet, ohne persönliches Zeugnis, ohne Bereitschaft, sich selbst einzusetzen, dieses Problem irgendwie zu lösen. Und haben Angst und dann bebt das Herz, obwohl vielleicht vorher gar nicht so die Gedanken daran investiert wurden, eben was Gott zur Situation unseres Landes sagt. Und das ist insofern vergleichbar. Gott ruft immer wieder auf, werdet still und kehrt zu dem um, zu dem Gott, von dem ihr sehr abgewichen seid. Das würde euch helfen, das würde euch retten. Ja, ich schließe ab mit dieser Folie. Muslime haben Anfragen an uns, ob sie die direkt aussprechen oder indirekt durch ihre Präsenz zum Ausdruck bringen. Sie fragen uns nach unserer persönlichen Gottesbeziehung. Und das Persönliche ist wichtig. Nicht, ob wir irgendwelche, Francis Schaeffer würde sagen, leeren Gottwörter benutzen, sondern ob wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, das ist die Frage von Muslimen. Und ich glaube, wenn wir die haben und ihnen begegnen, dann haben wir durchaus Chancen, wirklich Brücken zu bauen. Und auch da, wo wir sind, im Kleinen, natürlich im Kleinen, aber ein Segen zu sein und eben auch vielleicht manchen sogar vor einer Radikalisierung oder einer Isolation zu bewahren. Und das hat also noch einen Nebeneffekt. Uns geht es natürlich vor allem auch um seine persönliche Gottesbeziehung, aber es hat auch einen politischen oder gesellschaftspolitischen Nebeneffekt. Haben wir eine persönliche Gottesbeziehung, dann treibt es uns zu den Menschen, um die mit den Menschen zu teilen, auch mit den muslimischen Menschen in unserem Land. Ist die Frömmigkeit, ist der Glaube im Alltag praktisch erfahrbar für uns? Auch das ist eine Frage. Muslime schämen sich nicht, viele Muslime zumindest nicht, ihren Gebetsteppich auch mitten in der Stadt oder am Flughafen oder wo auch immer auszubreiten oder zumindest deutlich auch andere Kennzeichen zu tragen, die uns klar machen, dass sie eben Muslime sind. Sie schämen sich ihres Glaubens, ihrer muslimischen Identität nicht. Aber viele Christen schämen sich oft und ziehen sich zurück und verlieren kein Wort und warten vielleicht ein Leben lang darauf, dass Menschen sie selber ansprechen auf ihren Glauben, aber es passiert nicht. Das heißt, wo zeigt sich unser Leben, unser Glauben im Alltag? Damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt auch eben entgegen dem Befehl Jesu rausgehen und unsere Gebete alle immer öffentlich vollziehen, aber wo wird der erfahrbar, wo wird der erkennbar, der Glaube? Wo ist der Unterschied, fragen Sie indirekt, zwischen westlichem und christlichem Lebensstil? Also gibt es da einen Unterschied, fragen Sie. Und wo liegt er dann? In welchen Themen, welchen Bereichen müssen wir dann auch offen als Christen Widerspruch, Kulturkritik sozusagen mit der Bibel in der Hand üben? Das ist auch eine große Herausforderung. Wo ist der Maßstab unserer Theologie? Was ist für mich eigentlich das Kriterium für die Wahrheit? Wo suche ich nach Antworten? Sie fragen aber auch natürlich nach der Einheit. Wo erleben Sie in unserem Land die Einheit der Christen in der Wahrheit? Das ist ja immer zwei Dinge, die zusammenkommen müssen und die einen Balanceakt letztlich nötig machen. Aber wo erleben Sie diese Einheit? Das heißt, wir sollten nicht nur mit ihnen uns treffen, wo so schön das ist, und mit ihnen Bibel lesen und mit ihnen alleine sprechen, sondern möglichst bald auch sie mit in Gemeinschaft nehmen, weil Gott eben darauf setzt, Jesus es zum Kriterium gemacht hat, dass die Menschen ihn erkennen, nämlich die Liebe, die wir untereinander haben. Also die Gemeinschaft soll auch überzeugen. Wo ist die gesellschaftliche Prägekraft des Glaubens? Wo hat der christliche Glaube heute noch in den allgemeinen herrschenden ethischen Auffassungen unserer Gesellschaft Wirkung? Wo entfaltet er noch Wirkung? Oder warum tut er das nicht mehr? Wie ist unsere Beziehung zu Juden und Arabern? Da haben ja die Christen mit ihrer Botschaft eine ganz große, einzigartige Chance, eben eine Gemeinde zu bilden und in dieser Gemeinde zu wachsen, wo eben sowohl Christen als auch ehemalige oder Juden als auch ehemalige Muslime eben und eben Araber auch Raum haben oder auch Türken. Das heißt, wo ist da auch die Beziehung der Christen zu Juden und Arabern oder die Einstellung auch zu den Themen, die das mit sich bringt? Wo ist die Bereitschaft zum christlichen Zeugnis vor der eigenen Haustür? Das ist die Karikatur, die wir zu Anfang hatten. Und die Frage ist eben, wem begegnen die Menschen vor der Haustür sozusagen? Kommen wir überhaupt raus? Gehen wir überhaupt mal vor die Tür? Und dann die Frage eben, was sagen wir ihnen dann oder wie gehen wir dann auf sie zu?